Wir gehen zurück ins Jahr 1994 nach Australien. Die Band heißt The Cruel Sea und der Song heißt Better Get a Lawyer. Fun Fact dabei, er wurde tatsächlich mal verwendet bei einem Fernsehspot zum Thema Don't Drink and Drive in Australien. Hier geht es aber heute nicht um Straßenverkehr, sondern tatsächlich um Reiserecht. The Cruel Sea haben wir auf der Jahrestagung der Schau- und Landreisenpartner Zypern nicht unbedingt erlebt, wohl aber den renommierten Reiserechtler Professor Hans-Josef Vogel von Advant Byton. Der verlängert hier im Travelholics Podcast seinen Auftritt mit Fragen zum Thema Reiserecht. Ich wünsche wie immer viel Spaß beim Zuhören. Das ist der Travelholics Podcast exklusiv für die Schau- und Landreisenpartner und Alpha. Mein Name ist Roman Borch und jetzt geht's los.
Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis.
Eben noch auf der Bühne und jetzt im Travelholics Podcast Studio. Hallo, Hanjo Vogel.
Hallo Roman, schön, dass du hier bist.
Dann lass uns doch einfach deinen Vortrag noch ein bisschen verlängern. Einige Themen, wichtige Themen haben wir auf der Bühne schon besprochen. Aktuelle Regelung zur Pauschalreiserichtlinie zum Beispiel. Beratungscloud könnten wir noch mal ein bisschen vertiefen gleich. Wir haben so ein paar Fragen offen, die wir noch gar nicht besprochen haben. Ein Thema zum Beispiel ist das Thema Bildrechte und KI. Wir haben ja jetzt die Situation, dass Reisebüros immer mehr KI einsetzen, damit auch Bilder generieren und diese dann für die Webseiten oder für Angebote und Ähnliches nutzen. Worauf ist da zu achten? Wem gehören die Bilder und sind Abmahnungen eigentlich immer noch denkbar?
Man muss es, glaube ich, ein bisschen differenzieren und unterschiedlich sehen. Zum einen, Abmahnungen sind natürlich immer denkbar, weil jedes Bild, das eine gewisse, Juristen sagen dazu, Schöpfungshöhe hat, also nicht irgendwie nur ein Knipser ist, ist prinzipiell urheberrechtlich geschützt. Ich sehe dem Bild nicht an, wer es fotografiert hat. Ich sehe nicht, wie der Urheber ist. Und wenn ich irgendwo Dinge einkaufe, wenn ich mir Fotos besorge, ich habe immer das Risiko, dass das Foto, woher ich es auch immer bekommen habe, urheberrechtlich für jemand anderen geschützt ist. Also, erster Tipp, sicherstellen, dass man eine vernünftige Bilddatenbank nutzt, wo ich mich an jemanden wenden kann und sagen kann, Moment, ihr habt mir hier ein Foto verkauft, die Nutzungsrechte, ich werde gerade abgemahnt, kümmert euch darum. Bei dem Bereich KI ist es so, dass Dinge, die über KI erzeugt werden, nicht urheberrechtlich geschützt sind. Weil urheberrechtlich geschützt ist immer nur etwas, was ein Mensch erstellt. Das heißt, wenn ich eine schöne Webseite habe, über KI generiert, wenn ich ein schönes Bild habe, Texte habe, habe ich kein Recht an diesen Texten. Problematisch kann das ganze Thema dann werden, wenn die KI ein Foto oder ein Bild erstellt, das extrem nah an einem anderen Bild ist. Da gibt es die ersten Fälle, wo Künstler in den USA sowohl den KI-Betreiber, also die Software, das Softwareunternehmen verklagt haben, aber zum Teil auch sagen, ihr dürft diese Bilder nicht weiter nutzen, weil sie gegen mein Urheberrecht streiten. Also das heißt, man kann es nutzen, es macht Sinn. Wie bei allem mit ein bisschen Vorsicht sich das anschauen, ist das vernünftig? Was passiert damit? Und man muss hier im Klaren sein, wenn es über KI generiert wird, gehört es mir nicht wirklich, sondern jeder andere kann es auch nutzen.
Vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Wenn ich KI-Bilder nutze, muss ich das eigentlich kennzeichnen?
Ich muss das nicht kennzeichnen. Aber es gibt natürlich, wenn ich es in der Werbung nutze, bestimmte Dinge, die etwas mit Wahrheit zu tun haben. Und genauso wie ich zum Beispiel in einer Webseite oder in einem Katalog den berühmten Text habe, Beispielfoto zeigt renoviertes Zimmer, muss ich natürlich auch sagen, das ist eine KI-generierte Darstellung und nicht ein Abbild der Wirklichkeit. Ja, das heißt, wenn ich also zum Beispiel neben dem Strand, wo zufällig das Zementwerk steht, das Zementwerk über KI herausrechnen lasse und dem Kunden suggeriere, hier wäre ein wirklich unberührter Strand, dann ist das einfach nicht in Ordnung.
Ich muss also tatsächlich ja auch bei Social Media mittlerweile kennzeichnen, ob ich KI-Bilder benutze oder nicht. Aber kann ich abgemahnt werden, wenn ich das nicht tue?
ich kann nicht abgemahnt werden, nur weil ich es nicht kennzeichne. Ich kann abgemahnt werden, wenn ich es falsch nutze, wenn ich eine falsche Aussage damit verknüpfe.
Und das gilt bei Texten sicher ganz genauso. Und jetzt sind wir tatsächlich nochmal bei dem Thema, wie ist das eigentlich, wem gehört die Wahrheit oder wem gehören Informationen? Du hattest auf der Bühne schon kurz drüber gesprochen, Beratungsklau. Das heißt, ich habe jetzt einen Kunden beraten und der geht dann woanders hin und bucht das dann woanders. Habe ich dann irgendein Recht, weil ich ja besondere Informationen weitergegeben habe, vielleicht auch, weil sie so in irgendeiner Form exklusiv sind?
Also Informationen sind ja ganz selten exklusiv. Das ist leider Gottes so. Und bloß weil jemand zu mir kommt, sich beraten lässt und dann woanders bucht, das ist unschön, das ist unfair, aber das ist typisches Risiko, das jeder trägt, der irgendeine Information kostenfrei herausgibt. Bei dem Beratungsklau gibt es allerdings auch eine etwas andere Sichtweise. Es gab die Situationen, in denen Anbieter, Rückvergüter sehr deutlich gesagt haben, wenn Sie Fragen zu dem Produkt haben, wenn Sie Fragen zu der Reise haben oder zu der Destination, gehen Sie in ein Reisebüro, lassen Sie sich von denen beraten und dann buchen Sie bei uns. Das ist eine andere Situation. Das ist nicht in Ordnung. Wenn ich natürlich einen Kunden anstifte und sage, geh dahin, lass dich da beraten, aber buch dann bitte bei mir, dann setze ich letztlich auf eine andere Leistung auf und das ist dann nicht mehr in Ordnung. Aber da ist nicht der Kunde, der etwas klaut, sondern da ist es ein Wettbewerber, der meine Leistung ausnutzt, um sein eigenes Produkt zu verkaufen.
Und dagegen kann ich mich schützen oder da kann ich mich zumindest gegen wehren. Na, ich kann dann sagen, okay, kann mit dem Veranstalterpartner sprechen und sagen, hier, eigentlich ist dieses Geschäftsgebaren nicht anständig, tut da was, überlegt, ob ihr weiter mit diesem Anbieter zusammen sein und arbeiten wolltet. Du hast ja auf der Bühne auch schon über das Thema Rückvergütung gesprochen, hast gesagt, das ist eine relativ freie Geschichte, auch kein neues Thema, nur eine Sau, die immer wieder mal alle Jahre durchs Dorf getrieben wurde. Wir haben übrigens im Juli diesen Jahres bereits einen Podcast zum Thema Rückvergütung gemacht. Aktuell haben wir aber immer noch das Thema, weil als vielen stationären Reisebüros die Rückvergütung ein Dorn im Auge ist. Gibt es irgendeine Form, außer den Kunden zu sagen, hey, macht das mal lieber nicht, denkt auch an das lokale Geschäft und denkt an unsere langjährige Kundenbeziehung, sich dagegen zu wehren, dass große Portale zum Beispiel mit Gutscheinen und Rückvergütung werben?
Nein, gibt es nicht. Das ist ein freier Wettbewerb und ich habe keinen Anspruch darauf, dass ein bestimmtes Geschäftsmodell aufrechterhalten bleibt, dass es geschützt ist, sondern ich kann letztlich nur überzeugen, über die Qualität meiner Arbeit und eben überlegen, was mache ich? Nehme ich zum Beispiel eine Beratungsgebühr, die ich anrechne? Biete ich einen besonderen Service? Und vielleicht auch mit dem Selbstbewusstsein ranzugehen, zu sagen, ja, du kriegst da vielleicht etwas zurück, aber bei mir bekommst du auch etwas, was vielleicht wertvoller ist als ein Gutschein, nämlich eine gute persönliche zielgruppengenaue Beratung.
An der Stelle kann man ja auch nochmal erwähnen, dass es ja auch Möglichkeiten gibt, Kundenbindungsinstrumente einzusetzen, auch als Reisebüro, als Vertriebskooperation, als Franchise-System, auf bestimmte technische Lösungen, digitale Lösungen zu setzen und dazu arbeiten. Ganz interessantes Thema ist aktuell ja das Thema virtuelle Tokens. Da gibt es ein neues Produkt im Markt. Werden wir vielleicht auch nochmal einen Podcast zu machen. Jetzt gehen wir aber nochmal zu einem Thema, was sicher viele Reisebüros auch umtreibt und vielleicht auch etwas beängstigt. Wir haben ja eine neue Entwicklung bei der Behandlung der Corona-Hilfenabrechnung. Gibt es dort schon erste Urteile oder klare Erkenntnisse, wie Reisebüros sich unter Umständen gegen Rückforderungen wehren müssten oder ob sie noch irgendwelche Unterlagen nachreichen müssten? Wie ist aktuell der Stand bei diesem Thema?
Die Rückforderung von Corona-Hilfen ist ein absoluter Wahnsinn. Also wir haben schon seit längerer Zeit eine Vielzahl von Fällen, wo es um die Schlussverwendung geht, wo man, wenn man einen Bescheid bekommt, dass man zurückzahlen muss, möglicherweise auch sofort klagen muss. Das ist nach wie vor ein Irrtum, dass viele glauben, es reicht aus, wenn man Widerspruch einigt. Das war früher so. In vielen Bundesländern ist dieser Widerspruch abgeschafft. Man muss sofort klagen. Eine neue Entwicklung ist die, das Oberverwaltungsgericht Münster hat gesagt, dass bestimmte Corona-Hilfen, nämlich die Novemberhilfen, die Dezemberhilfen und bestimmte Zahlungen, nämlich da, wo es nicht mehr nur um Fixkosten ging, sondern Gewinne erstattet wurden und Umsätze erstattet wurden, dass dies jedenfalls ab Sommer 2022 europarechtswidrig ist, weil es eine verbotene Beihilfe wäre. Das heißt, alle Bescheide, die vor oder die erst nach dem Sommer 22 endgültig wurden, stehen in dem Risiko, dass, wenn sich die Meinung vom OVG durchsetzt, zurückgefordert werden können, weil EU-Recht sticht in dem Fall deutsches Recht. Wie wird das jetzt weitergehen? Naja, das geht jetzt erstmal zum Bundesverwaltungsgericht und dann geht es irgendwann zum Europäischen Gerichtshof. Und dann wird der Europäische Gerichtshof entscheiden und sagen, ja, das war europarechtswidrig, das ist eine verbotene Beihilfe. Und wenn es eine verbotene Beihilfe ist, dann haben wir wirklich ein Thema, nicht nur in der Reisebranche, zum Beispiel auch der gesamte Profisport, die in erheblichem Maße Gelder bekommen haben, stehen dann in der Situation, dass, weil es europarechtswidrig ist, eine Rückforderung erfolgen muss. Und wenn wir je nach der Situation des Empfängers schauen, was haben die ab Sommer 22 bekommen, wie viel Geld müsste da theoretisch zurückgezahlt werden, wenn das so ausgeht, wie es jetzt das Oberverwaltungsgericht Münster sagt, dann wird das richtig, richtig, richtig wehtun.
Mit welchem Zeithorizont wird sich sowas entwickeln? Also wir wissen ja, dass die Gerichte in Deutschland durchaus nicht Langeweile haben, sondern sehr belastet sind. Hat das dann eine besondere Dringlichkeit und wird dann sehr schnell umgesetzt? Oder kann man damit rechnen, dass es irgendwie jahrelang dauert, ehe so eine Sache dann durch ist? Wir haben ja auch bei anderen Themen, Pauschalreiserichtlinie, Umsetzung in deutsches Recht und so weiter, jetzt nicht so, dass das in den nächsten 4 Wochen passiert.
Also inzwischen geht man davon aus, dass, bis diese ganzen Corona-Themen erledigt sind, zumindest die 30er Jahre angefangen haben werden. Also das heißt, das wird uns noch eine gewisse Zeit lang begleiten. Und so am Rande, das wird auch noch schlimmer werden, weil nicht nur Reisebüros haben Nachfolgethema, die Justiz hat ein Nachfolgethema, weil in den nächsten 5 bis 7 Jahren ein ganz, ganz großer Teil von Richtern alle pensioniert werden. Das heißt, je nachdem, wann das Ding zu Ende ist, haben wir dann noch nicht mal genug Richter, um sich damit zu befassen.
Wenn wir jetzt gerade gelernt haben im Plenum, dass ja 2/3 der deutschen Reisebüros zur Boomer-Generation oder älter gehören und entsprechend sich auch um Nachfolge kümmern sollten und sich ein bisschen einstellen sollten darauf, dass sich dort auch etwas verändert, dann könnte man eigentlich sagen, es ist nicht so heiß, wie jetzt alle denken, dass es sofort passiert, dass da ein Risiko besteht für meinen Betrieb.
Naja, also ich sehe das ehrlich gesagt anders, weil die Nachfolgeproblematik bedeutet ja, dass ich möglicherweise auch mein Reisebüro verkaufen möchte. Wenn ich mein Reisebüro verkaufen möchte, dann schaut sich der Käufer an, welche Risiken schlummern denn in dem Betrieb. Und dann habe ich eben das Thema, dass ich möglicherweise offenlegen, also ich muss es offenlegen, aber dass natürlich der Käufer sagt, okay, wir haben hier ein Rückforderungsrisiko in Höhe von, keine Ahnung, was auch immer, 100.000, 500.000, was immer das Reisebüro bekommen hat, die werde ich erstmal nicht zahlen. Die möchte ich hier irgendwo geparkt haben, weil ich kaufe jetzt nicht ein Reisebüro, um dann in 3 Jahren festzustellen, du kannst auf einmal ganz viel Geld zurückzahlen und ich muss zumachen, weil das Geld ist nicht drin. Also das heißt, die Situation wird tatsächlich schlimmer, weil dieses Rückforderungsrisiko die Verkäuflichkeit eines Unternehmens einschränkt oder zumindest den Preis negativ beeinflusst.
Da spricht nur wieder der M&A-Spezialist, der genau diese Dinge im Blick hat. Das hatte ich natürlich überhaupt nicht auf dem Schirm, aber na klar, ist ja wertmindernd, wenn da ein Risiko durch die Gegend läuft. Apropos Risiko, wir haben schon über die Pauschalreiserichtlinie gesprochen und welche Änderungen es da gibt. Es gab ja auch Einigungen im Trilogverfahren und so weiter. Ein Thema, was mich da interessiert und sicher auch für Reisebüros interessant sein könnte, sind ja diese neuen Storno-Regelungen, die teilweise auch ein bisschen abwegig sind, also schwer zu verstehen sind. Es ist aber nicht mehr so, dass ein übergelaufener Keller sofort mich berechtigt, von einer Reise zurücktreten zu können. Es ist aber schon so, dass die Risiken, die zu einem Rücktritt führen könnten oder zu dem Recht auf einen Rücktritt, sich wirklich verbreitert haben.
Ja, sie haben sich nicht wirklich verbreitert. Die Schwelle ist, je nachdem wie die Formulierung am Ende kommt, wird eine etwas andere sein. Bis jetzt muss es eine erhebliche Beeinträchtigung geben und das wird sich möglicherweise jetzt etwas verschieben. Aber das andere Thema, also wann kann ich kostenfrei zurücktreten, weil zurücktreten kann ich ja immer, ich muss halt nur dafür bezahlen, kostenfrei zurücktreten kann ich nicht, wenn es zum Beispiel am Abreiseort, das sprich an meinem Wohnsitzen, Problem gab. Das war der Keller. Das ist aber auch die Situation, dass es in Passau schneit, ich komme nicht nach München zum Flughafen. Das ist sinnvollerweise vom Tisch, weil das geht ja darum, wer trägt welches Risiko. Ein Reiseveranstalter kann bestimmt nicht das Risiko tragen, dass es bei mir zu Hause schneit, weil wie sollte er das jemals kontrollieren können? Was soll er da machen? Aber ja, es wird eine Ausweitung geben, aber wie bei all diesen Dingen, es gibt ja noch keine Formulierung. Es gibt irgendeinen Deal, wo man gesagt hat, wir haben jetzt die wesentlichen Dinge vorgegeben und jetzt müssen wir gucken, was dann tatsächlich am Ende wie geschrieben wird und dann müssen wir es umsetzen und das wird, by the way, auch mal bis ins Jahr 2028 dauern. Also der nächste Podcast dazu, rum an die nächsten 2, 3 bis ans Ende dieses Jahrzehnts ist gesichert.
Ich glaube, die Themen gehen uns in diesem Bereich sowieso nicht aus. Es macht ja auch immer sehr viel Spaß, mit dir darüber, über diese Reiserechtsthemen zu sprechen. Wenn ich mich recht erinnere, habe ich den ersten Podcast mit einer Kollegin von dir gemacht zum Thema Pauschalreiserichtlinie. Der ist übrigens immer noch eine der am meisten gehörten Episoden. Das ist also dieses Thema treibt immer nach wie vor alle um. Gibt es denn Dinge, die sich in der aktuellen, also neue Version Pauschalreiserichtlinie geändert haben, die gerade für Reisebüros sehr, sehr wichtig sind und beachtenswert sind, die aber noch gar nicht so breit diskutiert wurden?
Für Reisebüros ist eigentlich das entscheidende Thema, dass diese verbundene Reiseleistung wegfällt. Man wird allerdings weiterhin, und das ist ein wichtiger Punkt, man wird weiterhin mehr als eine Reiseleistung vermitteln können, muss dann allerdings darauf hinweisen, Achtung, dies ist keine Pauschalreise. Wann der Hinweis kommen muss, bei welcher Buchung, erste, zweite Buchung, Vorrechnung, wie muss der erfolgen? Wird es dafür ein Formblatt geben? Das wissen wir alles noch nicht. Aber zum Glück ist dieses Thema vom Tisch, zu sagen, sobald ich mit einer Frist von 3 Stunden zum Beispiel eine zweite Leistung vermittle, dann werde ich Reiseveranstalter. Und ich halte das für wichtig. Die Diskussion war auch so ein bisschen seltsam. Das ist nicht nur ein Online-Thema, ne? Weil auch ganz viele stationäre Reisebüros in die Situation kommen, dass 2,5 Stunden später jemand anruft und sagt, ich habe es mir überlegt, ich hätte gerne doch einen Mietwagen oder können Sie nicht noch das machen? Und dann tatsächlich zu überlegen, Moment mal, der war vor 2 Stunden und 27 Minuten hier und dann zu sagen, können Sie bitte in 33 Minuten nochmal anrufen, weil vorher möchte ich Ihnen nicht irgendwas vermitteln, wäre ein etwas komisches Geschäftsgebaren.
Und das ist so das wichtigste Thema für Reisebüros. Ansonsten ist in der Pauschalreiserichtlinie eher das Veranstalterthema relevant und das Airline-Thema. Wie sieht es überhaupt bei den Airlines aus? Wurde ja immer wieder gefordert, auch Absicherung von Airlines und solchen und Flugpreisen, Erstattungsgeschichten. Hat sich das verändert?
Die Airlines kommen eigentlich immer ziemlich sauber und gut dadurch. Da passiert nichts. Und jetzt nehmen wir mal ein anderes Thema, das vielleicht auch noch mal etwas angepasst werden wird. Leistungsänderungen. Ja, das ist der Klassiker, wo ich dem Kunden irgendeine Reise vermittle. Dann kommt der Veranstalter und sagt, tut mir fürchterlich leid. Wir fliegen doch nicht nach Frankfurt, sondern wir fliegen nach, keine Ahnung, Leipzig, Köln, Düsseldorf, was auch immer. Der Kunde überlegt, kann ich zurücktreten? Das ist ja nicht unbedingt der Veranstalter, der sagt, ich finde das jetzt so toll, dass meine Kunden woanders hinfahren und ich freue mich, dass mein Callcenter zu tun hat. Sondern das liegt an den Airlines. Und die Airline kann eben sehr weitgehend Dinge machen, hat sehr weitgehend gegenüber dem Reiseveranstalter das Recht, Leistungen zu verändern. Und der Reiseveranstalter hat eben eine deutlich geringere Bandbreite an Möglichkeiten gegenüber seinem Kunden. Und das heißt, die Risiken landen dann beim Veranstalter und sie landen beim Vermittler, weil der Vermittler eben möglicherweise in die Situation kommt, der Kunde sagt, das möchte ich nicht, er tritt zurück, dann ist die Provision weg und dann sind alle unglücklich und diejenigen, die es eigentlich verursacht hat, die Airline, ist letztlich fein raus, sie sagt, der hätte es ja fliegen können, ich durfte ja ändern.
Welche Fristen gibt es überhaupt, wenn ich Leistungsänderungen habe? Also kann ich jederzeit die Leistung ändern oder gibt es oder muss ich ankündigen und dann sagen, ich räume eine gewisse Frist ein, die Leistungsänderung anzunehmen?
Ja, also ich muss sie anzeigen, sobald ich davon Kenntnis habe. Ich darf die Leistung nur ändern, wenn die Veränderung nach Buchung eintrat. Und das haben wir ab 2018 ist das in der neuen Umsetzung der Pauschalreiserichtlinie drin. Ich kann eine Frist setzen und kann sagen, wenn ich von Ihnen nichts höre, bis dann und dann gilt dieses Angebot der Leistungsänderung als angenommen. Das war wichtig, weil wir haben davor immer die Situation gehabt, dass über ein Reisebüro, über den Veranstalter eine Leistungsänderung an den Kunden mitgeteilt wurde. Der Kunde hat sich nicht geäußert. Und dann stand ich als Reiseveranstalter oder als Reisebüro da und wusste nicht, fährt er jetzt, fährt er nicht? Und möglicherweise ist er erst gar nicht losgeflogen. Dann hatte ich das Thema, ist das ein No-Show? Und der Kunde sagt, nein, ich habe ja das nicht angenommen, wollte ich nicht. Ich hätte euch aktiv sagen müssen, ich möchte. Und darum, ja, das ist sinnvoll, aber es gibt keine feste Frist wie bei einer Preiserhöhung. Da habe ich eine Frist, ich darf nur bis zu drei Wochen vor Abflug die Preise verändern. Aber eine Leistungsänderung kann auch tatsächlich noch einen Tag vor Abreise geschehen, was in der Natur der Sache liegt. Ja, wenn ich irgendwo eine Situation habe, dass ein Hotel geschlossen ist, was auch immer passiert, muss ich halt kurzfristig reagieren können.
Wir haben auch die Situation, dass es im Zielgebiet nach Ankunft durchaus passieren kann, dass ich eine Leistungsänderung habe. Ein Hoteltausch, eine ganz klare Geschichte. Hat dann das Reisebüro Anspruch auf Ausgleich oder ist es dann einfach Sache des Kunden im Zielgebiet sich zu verhalten?
Der Kunde kann zum Beispiel wenn er im Zielgebiet ist, der muss eine Veränderung nicht mehr annehmen. Das heißt, wenn man sagt, eine typische Situation, Überbuchung, Entschuldigung, das Hotel ist voll, Sie müssen woanders hin, ist es immer mangelhaft, weil es eben nicht dasselbe Hotel ist. Wenn das Hotel gleichwertig ist und in der Nähe ist, dann sagen manche Gerichte, dann muss man das annehmen. Manche sagen, nein, nur das Hotel, das ich gebucht habe, da gibt es Urteile ohne Ende auch zu wirklich erstaunlichen Fallgestaltungen. Kann ich zum Beispiel, wenn ich zwei Paare fahren zusammen in Urlaub, ein Paar wird umgebucht, weil das Hotel voll ist, dürfen dann beide, also alle vier kündigen, dürfen nur zwei kündigen. Was ist, wenn das andere Paar auch mit umziehen möchte? Also da gibt es hunderte Urteile zu der Situation und als Reisebüro hänge ich letztlich immer dazwischen und muss eben nur darauf achten, dass ich, wenn ich Informationen vom Kunden habe, die sofort weiterleite an den Veranstalter und bitte schön nicht selber sage. Dazu gibt es auch einen aktuell ganz interessanten Fall. Es ist Folgendes passiert. Ein Kunde geht ins Reisebüro und der Reisebüro-Mitarbeiter erklärt dem Kunden, in dem Hotel in Ägypten seien alle Zimmer tipptopp renoviert, das sei neu gestaltet. In dem Urteil steht, dass der Kunde sagte, ja, das sei ihm wichtig, weil er sei schon einmal in Ägypten gewesen und manche Zimmer seien, das ist jetzt wortwörtlich, was da stand, ziemlich verranzt. Also der Mitarbeiter sagt, nein, können sich darauf verlassen, tipptopp, alles renoviert, alles super. Der Kunde bucht, geht nach Hause, schaut nach auf bestimmten Bewertungsportalen und stellt fest, Moment mal, da sind ja gar nicht alle Zimmer renoviert. Da gibt es ja von letzter Woche Kundenberichte, die sagen, die renovierten Zimmer seien in Ordnung, die unrenovierten seien nicht in Ordnung. Daraufhin ruft der Kunde den Reiseveranstalter an und sagt, hier ist meine Buchungsnummer, was ist das für ein Zimmer? Ja, tut mir leid, ist ein nicht renoviertes Zimmer. Es gibt auch keine renovierten Zimmer mehr in diesem Reisezeitpunkt. Und daraufhin sagt der Kunde, dann können Sie Ihre Reise behalten. Ich hätte gerne mein Geld zurück. Und der Reiseveranstalter sagt, dass der Reisebüromitarbeiter das gesagt hat, da können wir ja nichts dafür, das durfte der gar nicht. Und wer gewinnt? Am Ende hat der Kunde gewonnen mit der Begründung, dass natürlich, wenn ich als Reisebüro Aussagen treffe, auch wenn sie falsch sind, haftet der Reiseveranstalter dafür. Was passiert dann, steht nicht im Urteil, aber was ist die logische Konsequenz? Der Reiseveranstalter kriegt die Storno-Entschädigung nicht und wendet sich jetzt ans Reisebüro und sagt, wie konntet ihr denn bitte sagen, alle Zimmer seien renoviert? Das stimmt nicht, wir haben einen Verlust gehabt in Höhe von, ich weiß nicht, 700 Euro, 1000 Euro, was auch immer. Das hätte ich gerne von euch wieder, weil ihr habt die Pflichten aus dem Agenturvertrag verletzt.
Dann lass uns mal zum Schluss dieser kleinen Runde das Reiserecht ein Stück verlassen, aber beim Vertragsrecht bleiben, weil wir sind jetzt nochmal bei Leistungsänderungen aus einem ganz aktuellen Anlass. Wenn ich bei einer Softwareanwendung, die ich im Reisebüro einsetze, zum Beispiel bestimmte Funktionen mal eingekauft habe und der Anbieter schaltet diese Softwareanwendung ab oder macht ein Upgrade und bestimmte Funktionen sind nicht mehr da, habe ich dann noch Anspruch oder kann ich dann irgendeinen kann dann meine Kooperationszentrale sagen, so, jetzt kann ich das mal für euch hier gerade biegen und die müssen das weiter laufen lassen?
Man müsste sich jetzt mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen anschauen und die Verträge. Und da typischerweise Softwareunternehmen auch sehr, sehr lange und sehr, sehr fein ausformulierte Verträge haben, steht da eigentlich immer drin, dass sie nicht garantieren, dass ein bestimmter Funktionsumfang und bestimmte Funktionalitäten vorhanden sind, sondern dass sie auch ändern dürfen, dass sie dazunehmen können, abschalten dürfen und irgendwelche anderen Themen damit machen können. Also von daher nein, und Vertragspartner ist ja auch tatsächlich das Reisebüro typischerweise und nicht irgendeine Kooperation oder sonst irgendwas. Wobei, ich habe ja nur gehört, aber das ist das, was ich hier auf der Tagung gehört habe von einigen, dass es diese Funktionalität ja schon seit zig Jahren gäbe und man auch immer gesagt habe, man wird das irgendwann abschalten. Aber Menschen beharren gerne auf den Dingen, die wir kennen. So Neues finden wir ja typischerweise nicht so gut.
Gut ist ja, wenn dann beides parallel weiterläuft. Gut ist auch, wenn es weiterläuft, dass wir uns regelmäßig unterhalten zu aktuellen Themen. Das waren jetzt 25 Minuten Nachschlag zu dem Auftritt auf der Jahrestagung der Schauinslandreisen Partnerreisebüros auf Zypern mit Professor Hans-Josef Vogel von Advard Beiten. Hanjo, vielen Dank, dass du wieder am Mikrofon warst.
Gerne, und hat Spaß gemacht, wie immer, Roman. Und jetzt schauen wir uns noch ein bisschen den Strand hier vorm Hotel an.
Genau, das werden wir machen, und allen Zuhörern dieser Sonderepisode herzliche Grüße von Zypern und später frohe Weihnachten und einen guten Jahreswechsel.
Bis zum Schluss gehört? Großartig! Danke und bis zur nächsten Episode von Travelholics, dem Podcast für Touristiker.
Dieser Podcast ist eine Produktion von Travelholics Media.